Doomscrolling. Doom heißt Untergang. Du sitzt da buchstäblich, du scrollst in deinen Untergang und du lässt es einfach zu. Ich bin gerade am Doomscrollen. Wie um alles in der Welt kannst du erwarten, dass wenn du alleine mit Allah bist und im Gebet stehst und du sagst, ich fühle nichts, wenn du in dieser Stille deine eigene Gesellschaft nicht ertragen kannst. Sehr viele Muslime, die weder beten noch fasten noch sonstiges, die komplett einem sehr unislamischen Lifestyle hingegeben sind, die genießen sehr vieles davon nicht. Diese Menschen, die kommen dann am Abend nach Hause und weinen sich die Seele aus dem Leib, weil sie sich denken, worin habe ich mein Herz hier reingegeben? Jeder einzelne von euch ist in den Augen von diesen CEOs und von diesen Plattformen ein Produkt. Du bist kein Mensch. Dafür habe ich Allah ignoriert? Für diese Trends? Für die Meinung anderer, die mich nie interessiert hat? Sie wollen nur das Geld in deiner Tasche. Sie wollen nur deine Daten. Die wollen nichts für dich. Dafür hast du diese wertvolle Zeit aufgegeben?
Gut, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also nach unserer letzten Diskussion, die jetzt 2 Wochen her ist, haben wir über die verschiedenen Fitnen oder die Mehrzahl von Fitnen gesprochen, die in unserem Leben uns begegnen können. Und ich wollte heute eine ganz besondere Fitne angehen, die meiner Meinung nach zu einer Art globalen Pandemie geworden ist. Und ironischerweise ist sie durch die echte Corona-Pandemie 10-mal schlimmer geworden. Und es ist die Raffla. Und die beste Übersetzung, die man sich jetzt mal so ad hoc geben kann, ist Ablenkung oder Achtlosigkeit. Aber während wir es gemeinsam durchgehen, wäre es mir wieder wichtig, dass wenn wir den Begriff durchgehen, dass ihr ihn euch genauso merkt, wie ich ihn erkläre. Behandelt ihn auch genauso, wie ich ihn erkläre. Sagt dann also nicht, wenn ihr in eurem Alltag den verwendet oder erklärt, das ist die Achtlosigkeit im Islam. Nein. Gebt euch die Mühe, sagt, das ist Rafla. Das ist der Begriff, das sind die Symptome, so schaut das aus, das passiert so. Natürlich könnt ihr das nur als Lehnbegriff nehmen, Achtlosigkeit, dass mal jemand eine Vorstellung hat. Aber für euch persönlich prägt euch den Begriff gut ein. Ich habe leider sehr spät gesagt, dass Leute Sachen zum Mitschreiben mitnehmen sollten. Wer es nicht hat, soll kein Handy rausnehmen, für Notizen machen. Das sage ich jetzt absichtlich. Man hört mir lieber einfach zu, okay? Weil es wird ein bisschen technisch und es wird viele Zitate geben und es wird auch vielleicht auch ein bisschen länger sein als die normalen Vorträge. Aber ich habe gedacht, es ist ein wichtiges Thema, dass es sich lohnt, dass man ein bisschen in die Länge geht, ja? Also, und im Zuge von der Diskussion über Raffler werden wir auf eine sehr spezielle Form von Raffler eingehen, die in meiner Meinung nach nur im 21. Jahrhundert aufgetreten ist. Also die Ulama früher haben keine Ahnung gehabt, dass so etwas überhaupt existiert. Also die hätten sich nicht mal vorstellen können, dass sowas passieren kann. Und das ist die durch Social Media kommt, durch den modernen Lifestyle allgemein. Also die Dinge, die wir heute genau so durchgehen, sind: Was ist Raffler genau? Was macht das mit einem? Wer und warum tun sie das? Also wer ist verantwortlich für diesen neuen Trend und warum? Und wie kommt Raffler durch Social Media auf? Und wie kommt man auch daraus? Okay? Also Bismillah. Fangen wir mit der Definition an. Die Wurzel von Raffler ist in Rein Verlam. Raffler ist das Verb und es bedeutet im Kern achtlos sein, etwas versäumen oder unaufmerksam sein. Und es beschreibt einen Zustand, in dem du etwas Wichtiges übersiehst oder vernachlässigt, aber nicht unbedingt aus einer bösen Absicht heraus. Obwohl es manchmal sein kann, aber es muss nicht unbedingt der Fall sein. Und die Beispiele, die die Araber geben, also die sprachlichen Beispiele, sind zum Beispiel Ardun Ruflun, zum Beispiel ist ein Land ohne Wegmarken oder Spuren. Oder zum Beispiel Dabbatun Ruflun ist zum Beispiel ein Tier oder Vieh, das kein Brandzeichen hat. Also normalerweise früher, damit man sein eigenes Tier nicht, sein eigenes Vieh nicht verliert, hat man es gebrandmarkt mit einem bestimmten Mark oder sonstiges. Und deswegen nennt man es eine Dabbe, die ist Ruflun. Dann Kitabun Ruflun ist zum Beispiel ein unbeschriftetes, anonymes Schriftstück oder ein Buch, das keinen Titel hat, das ist unbeschriftet. Und das Letzte, was dann später nochmal ein wichtiges Beispiel für uns sein wird, ist Qiduhun Ruflun, ist ein Lospfeil, das ist so quasi, was die Araber früher als zum Glücksspiel verwendet hatten, ein Lospfeil, der aber nicht markiert ist. Das heißt, er ist komplett leer, du kannst weder etwas gewinnen, noch kannst du etwas damit verlieren, er ist einfach nur da, einfach nur ein Lospfeil. Und die geistige Definition, also wie man das jetzt für die spirituelle Situation ummünzt, ist, definiert Al-Rawb al-Asfahani folgendermaßen: Al-Ghafla ist ein Entgleiten, das den Menschen befällt. Also er vergisst etwas aus Mangel an Aufmerksamkeit. Also der Mensch vergisst etwas aus Mangel an Aufmerksamkeit. Es ist also nicht willkürlich, unbedingt. Was all diese Verwendungen gemeinsam haben, ist, dass sie alle eine wichtige Markierung fehlt oder dass irgendwo eine Nachlässigkeit vorzufinden ist in der Situation von diesen Dingen. Und die wichtigste Markierung, die wir in unserem Leben haben sollten als Muslime, ist die Markierung des Imans. Das Herz ist markiert durch den Iman. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über denjenigen, den es nicht einmal schert, sein Herz mit dieser Markierung des Imans zu nehmen, folgendes: und gehorche nicht dem, wer heute Surat al-Kahf gelesen hat, und ich habe ich auch gerade gelesen, und gehorche nicht dem, dessen Herz wie Rafil, unachtsam, jetzt mal kurz übersetzt, und das ist das letzte Mal, dass ich übersetze, Rafil gegenüber unserem Gedenken gemacht haben, der seinen Gelüsten folgt und dessen Angelegenheiten verloren sind. Für Allah also, wenn es ein Herz gibt, das nicht den Iman an ihn markiert, dann ist es so, als ob das Herz genauso gut leer sein kann. Deswegen hat es diesen Raffel in sich. Aber ein komplett unmarkiertes Herz per se, wie ich es beschrieben habe, gibt es ja geistig nicht. Weil genauso wie wenn du zum Beispiel ein Vieh am Feld lässt, das bedeutet nicht, dass es niemandem gehört. Im Arabischen bedeutet, dass derjenige, der es findet, dem gehört das Vieh dann. Das bedeutet, dein Herz, wenn du nicht den Mark des, die Markierung des Imans darauf hast, darauf hat, etwas anderes wird dieses Herz finden und dann seine eigene Markierung drauflegen. Du bist also nie frei. Dein Herz ist immer Sklave für irgendetwas, auch wenn die Leute das Wort nicht mögen, wenn es um Abd geht oder Ibadullah im Islam. Und hier ist, was Rafla nicht ist. Okay? Rafla ist nicht vergessen in dem Sinne, ist nicht Nisyan im Arabischen. Vergessen bedeutet zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel nehmen, ist ein Phänomen, das du nicht mit einer Absicht machst, also mit einer vorsätzlichen Absicht. Ein Beispiel zum Beispiel, du sitzt zu Hause oder in der Uni und du bist am Lernen, du arbeitest. Und während du gelernt hast, du bist so vertieft in dem, was du machst, dass du die Gebetszeit vergisst. Du hast vergessen, ich hätte eigentlich beten sollen, ich habe es aber vergessen. Das ist nicht Rafla. Weil du hast dich nicht hingesetzt, hast gesagt, ah, ich werde das jetzt vergessen. Du hast es wirklich von deinem eigenen Tun, hast du nicht einfach daran erinnert. Und Allah selbst sagt im Koran, es ist für euch keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begangen habt, solange was eure Herzen vorsätzlich tun. Also, sondern das, was eure Herzen vorsätzlich tun, in Surah 33, Ayah 5. Was ist aber, wenn es zum Beispiel die Winterzeit ist, du sitzt in der Uni, du weißt, dass das Fenster für das Beten ist eigentlich recht knapp. Und dein Handy hat dir bereits schon die Benachrichtigung gegeben, dass Maghrib ist. Okay? Und du hast gesagt, nein, ich bin jetzt voll drin, ich bin voll im Flow, lass mich weitermachen. Okay? Und alle 20 Minuten kommt so eine kleine Erinnerung, so im Hinterkopf, der Gedanke nibbelt an dich ein bisschen, er knabbert an dich, dich an etwas. Und sagst, nein, 5 Minuten. Du schiebst es ein bisschen auf. Und dann irgendwann kommst du wirklich in diese Tiefe rein, wo du wirklich lernst. Und obwohl du die Absicht hattest, ich werde schon machen, das Gebet zieht an dir vorbei. Ab da ist es nicht mehr Rafla. Ab da ist es nicht mehr Nisyan, kein Vergessen, ab da ist es Rafla. Du hast um deinen Umstand gewusst. Du hättest auch früher direkt das Gebet angehen können. Du hast es aber aufgeschoben. Würde irgendwer von euch sagen, es ist nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür? Würde jemanden abkaufen, oder? Das ist einmal eine Raffler. Dann gibt es eine neutrale Raffler, die ist eigentlich nicht so negativ behaftet. Weil Allah selber verwendet den Begriff für Menschen, die einen Mangel an Bildung haben. Ein sehr hässliches Bild, aber ist zum Beispiel eine Frau, die während der Schwangerschaft raucht. Okay. Wenn sie es wirklich nicht weiß, kannst du ihr wirklich etwas vorwerfen? Schwierig. Heutzutage natürlich ist es schwierig, dass es so jemanden gibt. Aber wenn so ein Fall auftritt, ist man hin und her gerissen, ob man ihr wirklich etwas vorwerfen kann. Besonders wenn sie zum Beispiel auch selber sagt, ich wusste es nicht, und dann wirklich auch sich da die Mühe gibt, damit aufzuhören. Genauso geht es um Menschen, die zum Beispiel nie vom Islam gehört haben. Allah selber sagt im Koran, dies ist so, in Surat al-An'am, dies ist so, weil dein Herr die Städte nicht aus Ungerechtigkeit vernichten würde, während ihre Bewohner Rafilun waren. Das heißt, sie haben die Botschaft des Islams nicht bekommen. Es gab keine Propheten, die sie hätten aufklären können, über das, wie der richtige Weg aussehen könnte. Und es muss auch an sich, auch das ist ein bisschen negativ behaftet, aber sogar das muss nicht unbedingt sein, weil, und haltet euch fest, Allah selber bezeichnet den Propheten selber als Rafil. In Surat Yusuf sagt er, wir erzählen dir die schönsten der Geschichten, indem wir dir diesen Koran als Offenbarung eingeben, obwohl du zuvor wahrlich zu den Rafilun gehörtest. Also Rafil von was? Gibt es zwei Möglichkeiten, wie man es interpretieren kann. Rafil von der Geschichte von Yusuf, weil der Prophet kannte sie ja nicht, bevor Allah es ihm offenbart hat. Oder allgemein die Offenbarung selber, der Koran, der Wahi selber. Okay? Und dann gibt es eine schöne Form von Rafla. Das nennt man At-Taraful. Und At-Taraful ist das absichtliche Übersehen vom Fehler deiner Geschwister. Du siehst, jemand hat einen Fehler gemacht und es verstößt gegen keine Gesetze oder sonstiges und du hast jetzt keine unbedingt eine Verpflichtung, es jemandem zu sagen. Vielleicht ist es sogar gegen dich selber gerichtet oder du bist enttäuscht von jemandem und du machst Tarafel, du sagst, vergiss es einfach. Wir sagen es buchstäblich im Deutschen, vergiss es einfach. Hast du es wirklich vergessen? Nein, du hast es nicht, aber das ist quasi dein Gefallen ihnen gegenüber, dass jetzt nicht weitere Konsequenzen gezogen werden. Okay? Ich hoffe, der Begriff ist jetzt so ein bisschen greifbarer geworden. Es ist irgendwo ein Vernachlässigen, ein Vergessen, aber irgendwo hast du noch deine eigene Verantwortung, ist ein bisschen noch mit, kehrt ein bisschen mit, aber ich habe euch mal ein bisschen eine gute Bandbreite gegeben. Jetzt kommen wir im Vergleich zum Taraful. Gibt es jetzt diese negative Raffler, über die es jetzt hauptsächlich in dem Vortrag gehen wird? Und sie ist weniger wie so eine bewusste Entscheidung aus Gutherzigkeit im Vergleich zum Taraful. Und es ähnelt mehr einer Betäubung des Herzens. Viel ähnlicher. Und es ist eine Betäubung, die langfristig dich auf Autopilot schaltet. Das heißt, sie bleibt dann. Wenn du dich selber betäubst, du hast ja selber etwas getan und danach, wenn du es regelmäßig machst, bleibt es für immer. Allah selbst sagt im Koran, dass es etwas ist, was Shaitan selber sich vorgenommen hat gegenüber den Menschen. Dieses langsame Einschleichen von dieser Betäubung. Was sagt er? Weil du mich, er sagt zu Allah, als er arrogant gegenüber Allah war, was sagt er? Er sagt gegenüber Allah, weil du, das heißt Iblis spricht zu Allah, weil du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen, den Menschen, ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Und ich werde ganz gewiss von vorne, von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Merkt euch die Wortwahl. Vorne, hinten, links, rechts. Das bedeutet, Shaitan hat sich keine Chance weggenommen, auch nur dafür zu sorgen, dass du einen Schritt nach links oder rechts machst, vom geraden Weg. Er wird jede Chance nutzen, egal ob die Dinge, die er dazu verwendet, negativ oder positiv sind. Falls ihr euch an den Vortrag vom letzten Mal erinnert, die Fitness können positiv und negativ sein, richtig? Und da gibt es zwei Dinge. Es gibt eine Raffler, die kann aber aus zwei Quellen kommen. Okay? Eine ist positiv konnotiert ein bisschen und die andere ist komplett negativ. Die eine ist die Fittern der guten Dinge in deinem Leben. Deine Kinder, deine Familie zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, einige von euch, hundertprozentig ging es nicht so. Aber in meiner Zeit, in meiner Schule, hatte ich eine der spirituellsten Zeiten mit Allah subhanahu wa ta'ala in der Schule. Weil es gab nichts zu tun. Du bist in der Früh aufgestanden, du bist in der Schule gegangen, Hausaufgabe, ja okay, ist jetzt nicht die Welt. Und das waren deine Verantwortungen. Da habe ich sehr viele Vorträge gehört, habe ich mich sehr viel mit dem Islam beschäftigt. Irgendwie gab es immer Zeit, irgendwann am vielleicht ein Wochenende in der Moschee rumzuhängen oder Leute zu treffen oder sonstiges. Richtig? Erst dann, als ich die Matura abgeschlossen habe, und so geht es dann vielen Leuten, fängt unter Anführungszeichen das echte Leben an. Du machst dir darüber Gedanken, mal dein eigenes Geld zu machen. Du machst dir darüber Gedanken, wie wird meine Karriere aussehen? Was ist mein Ziel in meinem Leben? Es gibt sehr viel, eine sehr große Selbstfindungsphase. Du machst 100 Projekte und 99 wirst du dann auch, mit denen hörst du auf. Und schaut es wieder 200 Projekte und dann wieder 199 hören dann auf. Und so geht es weiter. Und irgendwann möchtest du dann heiraten. Dann denkst du über dich selber nach. Dann denkst du, okay, bin ich aber bereit für die Ehe? Muss ich mir darüber Gedanken machen? Das muss ich an mir ändern und das muss ich machen und das muss ich machen. Und alhamdulillah, irgendwann heiratest du. Und dann kommen die Kinder ins Spiel. Und jetzt hast du die Kinder, jetzt sind die Kinder da und jetzt machst du, jetzt ist deine ganze Welt nur diese Kids. Aber wie werden sie aufwachsen? Aber was werde ich ihnen zu essen geben? Ah, reicht mein Job noch? Und all diese Sorgen, die du vorher unter Anführungszeichen überwunden hast, die hören ja nicht auf. Die werden ja immer nur irgendwie komplizierter, richtig? Je mehr Leute in einen Haushalt reinkommen und dann musst du einen Haushalt schmeißen etc. Und wie viel von uns passiert das, dass plötzlich diese einfachen Dinge, die wir in der Schule gemacht haben, dieses Sunna-Beten, die Askar, der Qiyam, den Zikr immer unterwegs, plötzlich schaust du irgendwann einmal, sitzt du da zu Hause und schaust in den Spiegel und du merkst, dein Herz ist nicht mehr so da wie früher. Und du fragst dich, wo sind die Sunnan hin? Wo sind die Askar hin? Wo sind all diese Sachen, auf die ich so viel Wert gelegt habe? Richtig? Und wenn man jetzt ehrlich ist, und wenn man mich persönlich gefragt hätte, ja, Omar, kannst du eigentlich was dafür? Würde ich persönlich sagen, zu 1000%. 100%. Das ist nicht etwas, was so überraschend gekommen ist. Es ist nicht, wenn du da sitzt, du hast gerade irgendwie, bist am Lernen, aber plötzlich geht das Gebet an, weil du warst einfach voll in deinem Modus. Das sind Jahre. Und immer wieder kam dir der Gedanke, aber da kam irgendetwas dazwischen, richtig? Und das Interessante ist, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, beschreibt diese Situation sehr, sehr gut, weil er sagt, diese einzelnen Ketten in dieser ganzen Kette, die sind ja nicht haram. Im Gegenteil, einige von diesen Dingen sind nicht nur halal, sie sind sogar empfohlen im Islam, dass du heiratest, dass du Kinder kriegst. Das sind Sachen, die möchte ja Allah von dir, dass du sie bekommst. Aber was er sagt ist, der Shaitan hat sich eben genau an diesen Dingen festgehalten. Genau da hat er gesagt, ja, ich weiß, Sunna muss sein, aber schau, der muss noch schnell was essen, mach das. Und das ist das Schlimme an dieser Form von Ghafla ist, sie hängt nicht an den Haram. Ich meine jetzt hier auch nicht Leute, die zum Beispiel über die Jahre in ihrem Leben komplett das Gebet vergessen haben. Ich meine wirklich Leute, die einfach nur sehr viel zurückgeschraubt haben. Sie machen immer noch die grundlegenden Sachen. Aber beim Gebet selber ist das Herz nicht mehr da, wie es ist. Und leider das noch Traurigere ist, wie viele Leute denken sich das dann mitten in ihrem Alltag und dann machen sie eins, sie sagen, ja, ich werde mich schon irgendwie drum kümmern. All das, was ich gerade gesagt habe, genau das kommt ihnen in den Sinn. Und dann sagen sie, ja, aber ich muss jetzt weiter die Windel wechseln. Ah, ich muss weiter den Vortrag vorbereiten. Ha? Ah, ich muss immer noch das und jenes machen. Und sie sagen, ja, das ist ein Problem in meinem Leben, aber ich werde mich schon irgendwie drum kümmern. Irgendwie mache ich das schon. Und dann wieder zurück in den Alltagsstress. Und die Ulama nennen das Tul al-Amal. Die Übersetzung ist langes Hoffen. Die stille Annahme, dass du noch Zeit hast, dass die Ernsthaftigkeit über den Dien von alleine kommen wird. Aber nach jedem Studium kommt dann die Heirat und nach der Heirat kommt dann die Beförderung und nach dem Ramadan gibt es noch den nächsten Ramadan. Du sagst dann, ah, im nächsten Ramadan, in den mache ich es dann, aber nein, in der nächsten Woche, ah, wenn ich Umrah mache, dann wird sich mein Leben ändern, aber die Zeit kommt nie. Die Veränderung kommt nie. Die Hoffnung ist immer da, du sprichst sie die ganze Zeit aus, aber aus irgendeinem Grund, Allah kommt nie an in dein Leben. Und hier ist das Verrückte. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, hat gesagt, er hat eins zu eins dasselbe erlebt. Und hier ist eine Passage, die ich euch vorlesen kann. Das hat er in Suyd al-Khatir gesagt. Das ist quasi wie ein spirituelles Tagebuch von ihm, in dem er seine Gedanken ehrlich niedergeschrieben hat. Und hört euch das an. In den frühen Jahren meines Lebens wurde ich dazu inspiriert und geleitet, dem Weg jener zu folgen, die Enthaltsamkeit, ständiges Fasten und Beten praktizieren. Ich liebte es sehr, mich von den Menschen in die Abgeschiedenheit, in diese Khalwa zurückzuziehen und meinem Herrn zu dienen. Während dieser Einsamkeit genoss ich ein reines, gütiges Herz und meine innere Einsicht war gestärkt. Ich trauerte um jeden einzelnen Augenblick, den ich nicht im Gottesdienst und Gehorsam verbracht habe. Und ich spornte mich an, jeden Moment zu nutzen, um gute Taten und gottesdienstliche Handlungen zu vollziehen. Während ich die vertraute Nähe zu meinem Herrn und die Süße, die Halawa kostete, die ich im vertraulichen Gebet zu ihm im Verborgenen erfuhr. Später jedoch fanden einflussreiche Persönlichkeiten und Machthaber Gefallen an meinen Predigten und zogen mich in ihre Nähe. Dies veränderte mein Wesen und so verlor ich den Geschmack dieser geistigen Süße.
Danach jedoch neigte ich dazu, die Umstände und die Dinge, die mir widerfuhren, auf eine bequeme Weise für mich auszulegen. Um es mir leichter zu machen, begann ich, mich an den sich erlaubten Freuden, den Halal, hinzugeben. Dies führte dazu, dass ich meine innere Ruhe, Sakina und meine geistige Erleuchtung verlor. Der Umgang mit den Menschen brachte eine Dunkelheit über mein Herz, bis das Licht der Nur, das einst darin wohnte, vollständig erloschen war. Schaut die Sprache, die er verwendet. Und von da an konnte ich die tiefe Sehnsucht nach dem, was ich verloren hatte, selbst während meiner Predigten nicht mehr verbergen. Predigten, die so wirkungsvoll waren, dass sie die Menschen in meinen Versammlungen zutiefst bewegten. Sie brachten die Menschen dazu, aufrichtig zu bereuen und Tauba zu machen und ihr Leben zu bessern, während ich insgeheim voller Wehmut um das trauerte, was mir selbst abhanden gekommen ist. Subhanallah, das kommt nicht von irgendjemandem. Nicht die Sahaba, nicht die Tabi'un und auch nicht die Salaf und schon gar nicht wir sind eine Ausnahme von dieser Fitna, von dieser Raffla, die mitkommt. Okay? Und dann gibt es vier sogenannte Fudul, sagen die Ulama. Es sind vier übermäßige Sachen in deinem Leben, die zwar erlaubt sind, sie sind Mubah, aber der Übermaß von denen sorgt dafür, dass dein Herz in diese Raffla kommt. Okay? Das erste ist Fudul al-Ta'am, das Übermaß an Essen. Wir haben auch diesen Begriff von Comfort Eating, oder? Oder Spaßgetränke. Die sind an sich ja nicht verboten, ne? Aber ein übermäßiger Service für die Nefs oder von Essen sorgt dann auch für so ein ungesundes Essverhalten, richtig? Und dann hat es dann nicht mehr mit dem Essen zu tun, dann ist es mehr eine Flucht vor deinen Problemen. Richtig? Die zweite, Fudul al-Kalam, das viele Reden. Und das Übermaß im Reden führt zu unnützes Gerede. Und Allah nennt es auch im Koran Lahu al-Hadith. Und das unnötige Gerede, das verwenden ja einige auch als Beweis dafür, dass Musik haram ist. Und egal, ob du jetzt glaubst, ob es haram ist oder nicht, Fakt ist, für die Leute, die das kennen, viel Musik zu hören, es macht was mit deinem Herzen. Und wie gesagt, egal, ob du jetzt daran glaubst, dass es haram ist oder nicht, es geht nur um den Effekt, dass viele davon sorgt dafür, dass sich so ein leichter Film über das Herz bringt. Richtig? Und wenn du anfängst, Koran zu hören für eine lange Zeit, wenn du dann zurückkommst zu dem, irgendwas an dir, so eine allergische Reaktion, so zuckt zusammen. Oder man redet einfach zu viel Blödsinn. Und das passiert, wenn man allgemein zu viel redet mit deinen Freunden. Die redet so, ja, die Jungs kennen das. Die reden so viel, irgendwann nach 2-3 Stunden, da kommt nur noch Blödsinn raus. Nur Schwachsinn. Wenn jemand von außen da hört, denkt er sich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dann, das ist Nummer 3. Fudul al-Nazar. Das übermäßige Schauen. Und das führt zu den ziellosen Blicken. Ja? Das erinnert mich an einen Schüler, den ich hatte, der so unfassbar neugierig war. Jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, er musste irgendwie, wenn ich einen Beamer hatte und auf meinem Bildschirm wollte ich jetzt irgendeine Präsentation haben, und dann siehst du irgendwie WhatsApp oder sonstiges. So, Herr Lehrer, was ist das? WhatsApp? Herr Lehrer, warum dies? Warum? Er war so neugierig, wollte alles über mein Leben wissen. Er war 10 oder sowas, also ich nehme es mit sich so übel, ja. Aber es gibt auch Leute, die sind grundsätzlich von den Augen her sehr neugierig, ja. Wir kennen die alten Omis bei uns im Dorf, ja. Irgendwas passiert raus und dann schluss ich so. Besser als jeder Geheimdienst. Wir wissen ganz genau, was passiert. Aber das eher ein besseres Beispiel für uns, das jetzt ein bisschen nachvollziehbarer ist, ist alles an Streaming, an Social Media. Dass viele schauen, dass viele gucken. Dass dann, wenn du dann etwas Normales siehst, wie die Natur etc., du denkst, boah, man wird jetzt lieber gerne scrollen. Wie die Leute dein krankes Herz haben jetzt. Und Nummer 4, Fudul al-Mukhataba. Warum ist das ein B-Filt? Fudul al-Mukhataba. Übermaß im Umgang mit Menschen. Wir nennen das heute anders, wenn deine Social Battery komplett auf Null ist. Du gehst so, du bist sehr viel mit Menschen unterwegs und du hast eigentlich schon keine Lust mehr und du merkst schon langsam in deinem vielen Umgang mit denen, möchtest du auch ein bisschen deine Alleinzeit, deine Alone Time haben, für dich selber oder auch nur mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du aber darüber hinausgehst, was passiert? Du passt dich den Menschen an. Und wenn du ihnen nicht absagst, wieso?
Ja, weil ich möchte nicht, dass sie irgendwie ihren Umstände mache oder dass sie dies oder jenes über mich denken, richtig? Muss ich Ihnen sagen? Okay. Gut. Jetzt kommen wir zu der negativen Raffler aus einer negativen Quelle. Und das ist dann der Kern von unserem Vortrag, über da wo Social Media auch dann die größte, das Kernthema sein wird. Es gibt, wie wir es letztes Mal besprochen haben, Gefühle der Nefs, die für uns selber eine Fitna sein können. Also es gibt bestimmte Neigungen in deinem Herz, die werden immer dafür sorgen, dass dein Herz oder deine Nefs Richtung Sünde gehen wird. Immer. Aber bevor wir diejenigen, die jetzt für Social Media relevant sind, gibt es eine, die sehr stark für die relevant ist für diejenigen sind, die religiös sind. Okay? Und das ist die Selbstgefälligkeit, wenn du religiös bist. Ironischerweise, dass du dich einhältst am Gebet, dass du fastest und all die Sachen machst, von denen du sagst, ah, die Allah verlangt von dir, tust du und dann im nächsten Schritt vergleichst du dich mit Menschen, die das nicht tun. Und misst deinen eigenen Selbstwert an dem, was du machst, anhand von denjenigen, der weniger macht. Und sagst, ah, schau, ich bin besser, richtig? Red nicht mit mir. Du betest nicht einmal. Und das Schlimme ist, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, dass das, also bevor wir auch zu Ibn al-Qayyim kommen, das ist auch an sich kein Flex, richtig? Weil wer gibt bitte an, unter Blinden sehen zu können? Das ist ja das Mindestmaß in deinem Leben, dass du das zwischen dir und Allah passt. Du gehst da nicht hin und nimmst das absolute Minimum als einen Maßstab darum, wie gut oder schlecht du bist vor Allah. Und das Schlimme ist, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sagt, wenn du dein eigenes Herz nicht die ganze Zeit unter Beobachtung nimmst, der Staub, der rumgewedelt wird in deinem Leben, weil das Leben ist ja voller Fittern. Es wird ja nicht aufhören. Nur weil du jetzt betest und fastest, das Leben hört ja nicht auf, dir Dreck in deine Richtung zu schmeißen, richtig? Wenn du die ganze Zeit nicht auf dein Herz achtest und immer wieder nachschaust, ist das Glas, ist das Herz jetzt sauber, ist es leer, gibt es da irgendwelche Flecken, muss ich mich um irgendetwas kümmern? Wenn du die ganze Zeit sagst, schau, mein Glas und schaust dir das Glas von allen anderen Leuten an, während du merkst, dein Glas verfault, wird langsam grün, weil es die ganze Zeit steht. Du hast es nicht geleert und wieder gefüllt. Und Ibn al-Jawzi sagt dann in einem unfassbar beeindruckenden, im selben Buch sagt er, dass besonders Gelehrte und Prediger von dieser Krankheit, von dieser Raffler am meisten betroffen sind. Die Gruppe am meisten. So ärgern und frustrieren sich beispielsweise manche von jenen, die als Gelehrte bezeichnet werden. Und sobald ihre Fehler korrigiert oder widerlegt werden und manche von ihnen, die zu den Menschen predigen, sind in ihren Predigen in Wirklichkeit unaufrichtig. Und manche der Asketen, also Leute, die sehr viel von der Welt zurückhalten, unter ihnen sind entweder heuchlerisch, Munafiqun, oder tun nur so aus Augendienerei. Augendienerei, Leute sagen, schau dir diesen Alim an, schau dir diesen Sheikh an. Und die erste Strafe, die diese Menschen trifft, ist, dass sie die Wahrheit verfehlen. Weil sie so sehr auf die Menschen fixiert sind, das heißt, sie achten nur darauf, was andere über sie sagen, und setzen alle Mittel ein, damit die Leute auf ihrer Seite stehen und ihnen folgen. Plötzlich ist die Wahrheit von dem, was sie sagen, weniger wichtig als die Meinung über die Leute, die Meinung der Leute über sie. Und zu den verborgenen Strafen, die sie ebenfalls erleiden, gehört, dass ihnen die Süße, Al-Halawa des Imans, verwehrt bleibt und Allah im Verborgenen anzurufen und ihn anzubeten. Und erinnert euch jetzt an das Zitat von Ibn al-Jawzi, wie er selber gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich bin da reingefallen. Das heißt, er spricht aus Erfahrung. Ibn al-Jawzi spricht aus Erfahrung. Es ist für ihn nichts Fremdes. Er kennt das. Deswegen kann ihm auch diese anderen Ulama nichts erzählen. Und jetzt kommen wir zu den Begierden der Nafs, die wirklich negativ sind. Also das sind jetzt wirklich die Sachen, wo die Begierden der Nafs, die heute ausgenutzt werden im Alter von Social Media. Allah subhanahu wa ta'ala spricht da nämlich hier von dem Hawa der Nafs. Al-Hawa. Das ist quasi die Spitze das ist die Spitze des Levels, wenn du der Nafs komplett freien Lauf lässt. Und in Nazi'at sagt er, Wer aber die Position seines Herrn gefürchtet hat und die eigene Nefs vom Hauer abgehalten hat, gewiss, dessen Ziel ist das Paradies. Und Hauer bedeutet, dass etwas tief fällt. Das Bild ist, dass du die Begierden der Nefs, das, was die Nefs anstreben möchte, dass du dem quasi wie so ein Hund hinterher springst. Nimmst du dieses Steak, da ist die Klippe, und du nimmst es und er springt einfach damit. Und das nennt man im heutigen Sprachgebrauch im Deutschen das Hedonistische. Das ist das, was wir kennen von Endpromis und reichen Leute und Leute, die überhaupt keine Selbstkontrolle über sich haben. Nefs sagt links, links, rechts, rechts, rauf, rauf, über die Klippe, direkt. Und Allah selber sagt, jeder Mensch hat diese Neigungen, jeder Mensch kann diesen Hauer haben. Und deswegen sagt er, diejenigen, die in der Lage sind, sich davon abzuhalten, sind diejenigen, die die Nefs von dieser Hauer abhalten können und ihr Ziel ist inshallah Jannah. Aber diejenigen, die das nicht schaffen, was sagt Allah über die? Hast du nicht denjenigen gesehen, der seine Neigung, seinen Hauer zu seinem Gott genommen hat und den Gott trotz seines Wissens irre hat gehen lassen? Habt ihr das gehört? Obwohl er Wissen hat, obwohl er weiß, dass diese Sachen schlimm für ihn sind, hat er es trotzdem gemacht. Und das ist die absolute Definition von Raffler. Das heißt, sie wissen, was diese Dinge in ihrem Leben, diese Begierden, dem hinterher zu folgen, mit ihrem Herzen tut, aber sie machen es trotzdem. So lange, bis es auf Autopilot ist. Und Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sagte, und das ist das Tragische und das Interessante auch, dass eben diejenigen, die eben in dieser Raffler leben, sie wissen zu jedem Zeitpunkt, dass sie etwas Falsches machen. Genauso wie das Beispiel vor, was wir angesprochen haben, über die Jahre, das Leben, nimmt ihr ein bisschen den Blick. Leute, die tief in Sünde sind, tief in dieser Raffler, sie wissen auch ganz genau, worin sie stecken. Auch Muslime. Und Ibn al-Jawzi sagte, der Genuss an Sünden empfindet nur jemand, der von seiner Achtlosigkeit, Raffler, wie berauscht ist. Der Gläubige hingegen kann niemals eine Sünde wirklich genießen, weil ihm das Wissen um deren Verbot und die Strafe dafür den Genuss mitten in Erleben verdirbt. Wie viele Muslime, ich kann euch garantieren, sehr viele Muslime, die weder beten noch fasten noch sonstiges, die komplett einem sehr unislamischen Lifestyle hingegeben sind, ich habe mit einigen geredet, die wissen ganz, die genießen sehr vieles davon nicht. Von außen würdest du denken, manche Muslime sogar eifersüchtig, wie sehr sie sich freuen, das Leben leben. Aber diese Menschen, die kommen dann am Abend nach Hause und weinen sich die Seele aus dem Leib, weil sie sich denken, worin habe ich mein Herz hier reingegeben? Was habe ich meinem Herzen gegeben? Allah sagt im Koran, مَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَهُ. Wer ist bereit, Allah ein Darlehen, ein Kredit zu geben, er wird es ihm ein Vielfaches erhöhen. Wer ist bereit, dieses Herz für etwas einzutauschen, was viel mehr wert ist? Viel mehr wert, als was diese Dunya wert ist. Und ich werde es ihm erhöhen. Das ist der Vergleich zu denjenigen, die sagen, nein, ich nehme einfach die Dunya und sie kriegen nicht einmal viel. Was sie am Ende kriegen, ist nicht einmal viel. Es hat sich nicht einmal gelohnt. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Zani begeht keine Sünde, während er sie begeht und er ist dabei vollkommen gläubig. Und der Weintrinker trinkt keinen Alkohol, während er trinkt und er ist dabei vollkommen gläubig. Und der Dieb stiehlt nicht, während er stiehlt und er ist dabei vollkommen gläubig. In Sahih al-Bukhari 2475. Das bedeutet, wenn Muslime sich bewusst in Sünde begeben, dann müssen sie sich mit demselben Maß an Raffler betäuben, dass sie in der Lage sind, diese Sünde zu machen. Und je tiefer die Sünde, desto tiefer das Gift, desto tiefer dieses, nein, das passt schon, nein, muss nicht sein, ja, ich schaue drüber davon, ich bin jenes. Wie jemand, der wirklich so wirklich Raubtieren von dem wegläuft, aber das Schlimme ist, die Schuld holt dich eh an. Die Schuld wird dich einholen, irgendwann. Und vielleicht hat sie das auch schon mal. Und jedes Mal, und was das mit dem Verstand macht, Allahu a'lam. Und die Spitze von dem haben wir bereits angesprochen in dem Koran. Hast du nicht denjenigen gesehen, der seinen Hauer zu seinem Gott gemacht hat? Und was sagt Allah auch in der anderen Ayah, dieselbe Ayah? Wirst du etwa ein Wakil über ihn sein, der Prophet? Wirst du etwa ein Wakil über den sein? Wirst du etwa für ihn Entscheidungen treffen? Wirst du ihn helfen? Wirst du ihn recht leiten können? Was willst du machen? Dein Schicksal liegt bei Allah. Und dieser Zustand, würde ich behaupten, ist der Dominante, ist etwas, was dieser dominante Lifestyle weltweit am meisten bevorzugt. Zu 100%. Und jetzt kommen wir zum großen Elefanten im Raum. Die Roffler aus Social Media. Ihr könnt euch erinnern, was ich gesagt habe vorher über Shaitan. Er wird von links kommen, von rechts kommen, von vorne, von hinten, von überall, richtig? Und es gibt einen Gelehrten, er heißt Abu Talib al-Makki, der seinen Schülern immer geraten hat, nicht allzu viel Zeit auf den Märkten zu verbringen. Das ist kein moderner Gelehrter. Ich spreche jetzt wirklich von jemandem, der hat vor 100 Jahren gelebt, okay? Er hat gesagt, lasst die Zeit, wo ihr auf den Markt seid, recht kurz. Warum? Nicht, weil Handel haram ist oder sowas. Oder weil gesagt hat, da sind jetzt die Fittern oder sonstiges. Sondern, Amina hat schon gesagt, Fittern. Aber hört doch mal, was er gesagt hat. Er meint, weil der Markt durch seinen Lärm und seine platzierten Produkte die niedrige Begierden der Nefs sehr viel reizt. Dieses Vergleichen, das Begehren, das Erwerben. Schau mal, hast du nicht gesehen? Schau dies, schau jenes. Ja? Und wer Stunden dort verbringt, sagt er, nimmt ein bisschen von diesem Röffler-Film, von diesen Sachen, von dieser Dunya mit sich in seinem Herz und geht nach Hause. Er hat nicht gesagt, es ist haram, darfst du nicht gehen, darfst du nicht machen. Nein, er hat nur gesagt, Schatz, meine lieben Schüler, behalte das einfach im Kopf. Ja? Behaltet es im Kopf, dass wenn ihr hingeht, übertreibt nicht. Haltet es kurz, ihr geht hin, was brauche ich? Was sagt die Einkaufsliste? A, B, C, D, mir fehlt diese Hose und das da, passt. Du gehst hin, rein, raus. Jetzt sagt ihr mir, sind Einkaufszentren so aufgebaut? Papa Bruder, hast du nicht dieses Angebot hier und die Zwetschgen und die und was ich immer alles? Warte, bevor ich gehe, auch noch ein Kaugummi, kann ich einen Freeway haben? Und die Chips, weil vielleicht machen wir am Wochenende ja irgendeinen Filmabend, da braucht man ein paar Sachen, ja, richtig? Ich gehe jetzt mal irgendwo eine Hose kaufen, aber dieses Top ist unfassbar krass. Hast du nicht gesehen, dieses Handy? Beim Mediamarkt, aber brauche ich eigentlich noch das und da jenes? Sind nicht die Einkaufszentren, in der wir sind, so designt, dass du gar nicht mehr rauskommst? Es ist schon eine Mutter, sagen wir im Arabischen, es ist schon so eine Freude. Lass uns mal einfach nur shoppen gehen, du gehst reißlos, nichts eingekauft. Richtig? Jetzt stellt euch vor, was Al-Makki denken würde, wenn er diese Smartphones in unseren Händen sehen würde. Du musst nicht mehr zum Markt gehen. Der Markt kommt zu dir. Jederzeit. An jedem Ort. Wann du willst. 24 Stunden. Und egal auch wo. Mittlerweile haben wir eben dieses Prinzip, dass sich alles um dich herum so manövriert, so designt wurde, dass du die ganze Zeit direkten Zugang auf etwas hast, was deine Nefs haben möchte. Die ganze Zeit. Und das ist ein Trend, der entwickelt sich schon über Jahrzehnte. Es hat nicht mit Social Media angefangen, auch nicht mit Algorithmen. Und denkt einfach nur, ich hoffe, ihr seid glaube ich, alle so alt, wer kann sich einfach an die Zeit im Fernsehen erinnern, wo du einfach, wenn die langweilig war, du hast dich hingesetzt auf die Couch, bist, keine Ahnung, 10, 12, und du hast den Fernseher eingeschaltet und hast nur gezappt. Du hast so geschaut, so. Das und dann das und dann das und dann das und dann das. Das ist wie so der Großvater von Scrollen. Du schaust so und du weißt gar nicht, was du erwartest eigentlich, aber du wartest darauf, dass irgendetwas kommt. Und haben wir nicht Stunden damit verbracht, bis wir irgendwann keinen Bock mehr hatten, da sind wir aufgestanden. Heute aber nein, weil die Shayatin, die arbeiten Tag und Nacht, sie sagen, nein, dass der da sitzt und zählt und irgendwann keinen Bock mehr hat, das geht nicht. Was können wir machen? Genau. Wir geben ihm genau das, was er haben möchte, wann er will. Dann musst du gar nicht so, sei nicht so traurig. Hier hast du Netflix. Jeden Abend kannst du das schauen, was du haben möchtest. Und wenn dir langweilig ist über Netflix, weil es nicht die guten Filme sind, die du haben möchtest, kein Problem, hier ist Social Media. Irgendein 10 Sekunden wird dir schon gefallen. Das bedeutet, die Technologie auch, müsst ihr euch vorstellen, die war von Anfang an, der gesamte moderne Lifestyle, besonders was Medien betrifft, die CEOs von diesen Firmen, das ist ihre Aufgabe. Das ist das Einzige, worum sie sich bemühen, ist es, wie sorge ich dafür, dass sie meine und deine Aufmerksamkeit kriegen. Weil das ist die größte Währung, die sie haben. Jeder einzelne von euch ist in den Augen von diesen CEOs und von diesen Plattformen ein Produkt. Du bist kein Mensch. Und wenn ihr über diese Plattformen so nachdenkt, viele Sachen, die ihr über die Plattformen hört, machen dann sehr viel Sinn. Was denkt ihr, womit machen Social Media Plattformen oder Apps das meiste Geld? Nummer 1, also ich merke mal weg, ist Werbung. 90% des Geldes von jeder Social-Media-Plattform ist Werbung. Warum? Weil Millionen von Menschen, die Aufmerksamkeit, die ihr auf diese App gibt, sorgt dafür, dass andere Menschen, die ein Produkt haben, die euch etwas andrehen möchten, sagen, oh, okay, passt, wenn es Insta oder TikTok oder sonstiges ist, wenn da Millionen Menschen da drauf sind, dann möchte ich mein Produkt dort bewerben, damit die Leute das dann kaufen. Und die Social-Media-Plattform sagen, passt, rück mal mit dem Geld raus. Richtig? So. Und das ist auch ein guter Spruch, den ihr euch merken könnt. Wenn ihr euch wundert, warum ein Produkt gratis ist und ihr benutzt es die ganze Zeit, dann weil ihr das Produkt habt. Also ihr seid das Produkt. Und am Anfang war es die Aufmerksamkeit. Mittlerweile geht es viel mehr über die Aufmerksamkeit hinaus. Weil mittlerweile sammeln sie nicht nur eure Aufmerksamkeit, was interessant für die Leute, die werben, sie finden auch heraus, was alles in eurem Leben passiert. Alles über euch. Dein Geschlecht, dein Alter, deine Interessen, deine Religion, dein Glaube, alles. Deine Augenfarbe, deine Haarfarbe, dein Nutzerverhalten, alles wird auf Punkt und Strich genau getrackt und dann zu einem Profil zusammengeschnitten. Und dann gehen sie noch einmal zu den Leuten, die Werbung entscheiden und sagen, schau, wir haben solche Leute, die sehen genau so. Ich glaube, das ist das Profil von Leuten, die ein Produkt kaufen würden, richtig? Wir möchten jetzt noch mehr Geld dafür haben. Und wisst ihr, was das Ironische ist? Diese ganzen Social Media, diese ganzen Social Media Kanäle, sie verwenden das nicht nur, um euch Sachen anzudrehen. Sie verwenden es auch von Leuten, die möchten, dass sie eure Meinungen ändern über bestimmte Dinge. Weil wenn sie sich denken, wenn die Leute die ganze Zeit ihre Meinungen bilden auf Social Media, dann möchten wir auch dafür sorgen, dass wir Zugriff darauf haben, dass wir sie ändern können. Prime Beispiel, bestes Beispiel, die israelische Hasbara oder Propaganda über den Genozid in Gaza. Milliarden stecken da drinnen. Und wie viele Firmen arbeiten Hand in Hand mit diesen Firmen zusammen, damit sie eben in der Lage sind, die Meinungen und die Köpfe von den Leuten so dahingehend zu ändern. Und natürlich, wenn sie etwas nicht mögen, dann werden sie die Dinge, die nicht in ihrem Interesse liegen, diese Inhalte wirst du weniger sehen und dafür wirst du viel mehr, keine Ahnung, 6-7 sind auf deinem Profil. Und hier ist auch ein Einwand, den man sagen könnte. Ja, aber Omar, ich folge nur Produktivitätsleuten auf TikTok und Social Media. Du hast nicht meine For You-Page gesehen. Es ist viel, yani, mashallah, so wenn du schaust, ich fühle mich so wie der richtige, jemand, der so produktiv ist und Business-Tipps und schau, hier sind meine Sammlungen, all die Videos, die ich gespeichert habe. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von uns haben diese 100 Videos, die du gespeichert hast auf deinem Handy für Produktivität, wann hast du dir das letzte Mal aufgemacht und wirklich so zum Beispiel mal durchgeschaut? Wie viele von den Dingern hast du gespeichert, aber du hast sie vergessen. Du weißt gar nicht, wie viele, es sind schon so 1000 drin, aber du speicherst sie nur schon aus Reflex. Wie viele Rezepte hast du schon gespeichert? Du hast gerade mal 2 gemacht. Und es ist schon so lange her, dass du sie alle gemacht hast, du hast schon vergessen, wie du die 2 machst. Und dann musst du wieder zurückgehen. Das heißt, selbst in der Illusion von der Produktivität sagen dir die Firmen, hey, schau, bleib einfach da, schau dir einfach an, was so gut ist einfach. Aber selbst dieses Gute ist schon so viel, du kannst nicht mal was davon profitieren. Weil es zu viel ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind aber genau diese 3 Neigungen, die diese Firmen und diese Plattformen genau ausnutzen, dass es so schwierig macht, aus dieser Roffle rauszukommen. Und es sind genau 3. Nummer 1 ist Lust, Begierde. Wir sind alle erwachsen hier, aber ich spreche es genauso an, wie es ist. Die gigantische Anzahl und Inhalte an sexualisierten Inhalten auf Social Media und auf diesen Plattformen ist kein Zufall. Okay? Wir leben auch allgemein, selbst wenn Social Media nicht da würde, wir leben grundsätzlich in einer Gesellschaft, wo dieses Herzeigen, dieses Selbstinszenieren öffentlich gesehen als so ein Grundrecht gesehen wird. Das ist, jeder hat das Recht, wenn ich mich in Unterwäsche auf einem Werbeplakat abbilden möchte, das ist mein Recht. Okay, von mir aus. Können Sie machen. Okay? Als Muslime, wir wissen, das macht etwas mit deinem Herzen. Es ist nicht normal, das, was intim und was wichtig ist für dich, so öffentlich herzuzeigen. Und es tut auch für die Gesellschaft nicht gut, wenn Menschen die ganze Zeit mit diesen Dingen konfrontiert sind. Es hat nichts damit zu tun, dass man prüde ist oder sonstiges. Es macht aktiv mit der Nefs etwas. Aber natürlich, es ist ein sehr starker Hebel. Und deswegen sind diese Plattformen geflutet von diesem Konzept von Instagram-Models, Selbstinszenierung, sogar Leute, die explizite Filme drehen, benutzen Instagram und TikTok als Strategien dafür, wie, was für Inhalte mache ich, die gerade mal so akzeptabel sind für die Community Guidelines, aber mit dem Wissen, dass die Leute sagen, hey, das, es geht noch weiter. Wie viele 12-Jährige werden schon von klein auf mit diesen Inhalten konfrontiert und von null auf sexualisiert? Fängt schon mit 10 Jahren an. Und was das dann mit jungen Männern macht, mit ihrem Online-Verhalten dann, mit dem Konsum von bestimmten Filmen, da möchte ich erst gar nicht anfangen. Und was das mit dem Selbstwertgefühl und der Selbstachtung von Frauen macht, die sich dann an diesen gestörten Ansprüchen irgendwie orientieren, ob sie es wollen oder nicht. Für diejenigen, die es schaffen, gratuliere dir, aber es ist nicht einfach. Genauso wie es schwierig ist für Männer oder für viele Männer, sich von diesen Sachen fernzuhalten. Wie viele Beziehungen, wie viele Ehen hat es absolut in Stücke zerrissen? Wie viele Ehemänner sitzen da, scrollen, haben vielleicht auch einen ganz normalen Feed, aber jedes Mal werden ihnen explizite Profile einfach angeboten. Und wenn du den CEO von Instagram fragst, sagt er dir, ja, mach einfach kein Interesse. Aber ist es normal, dass ich das sehe? Ist es normal, dass mein Kind das sieht? Aber die Kosten sind egal. Warum? Weil am Ende des Tages, es gibt genug Leute, die dann nur ihre Zeit damit verbringen. Nicht nur damit verbringen, sie machen sogar ihr Geld damit. Sehr viel und sogar diejenigen, die nicht in diese Extreme gehen und nicht Muslime sind, selbst sie verwenden ja Social Media normal für Dating. Sie denken sich, ich lerne jemanden kennen und dann verwenden sie auch die Profile, um sich wieder selbst zu inszenieren, richtig? Männer und Frauen, beide. Und wie viele Muslime sind in diese Idee reingekommen? Leute, die sagen, ah, ich bedecke mich, ja, ich habe Haya, ja, ich zeige nicht, und dann trotzdem inszenieren sie sich selber. Trotzdem zeigen sie sich nach außen hin. Und dann denkt man sich, okay, wie viel Islam hängt dann hier dran? Ich möchte jetzt keine bestimmten Namen nennen oder sonstiges, aber es gibt, wir kennen, ich will nicht sagen, es gibt gute und schlechte Beispiele, kann ich mal so diplomatisch formulieren. Wie viele Männer gibt es, die ihren trainierten Oberkörper, Leute, ich habe genauso ein Video gesehen, Männer, die ihren trainierten Oberkörper, damit sie aus irgendeinem Grund vor der Kaaba hinzeigen und flexen. Vor der Kaaba und das posten. Wallahi al-Azim, ich habe das gesehen. Ich mache keinen Spaß. Und die negativen Konsequenzen, da kann sich dann jeder natürlich, haben wir schon alle zu Genüge angesprochen. Also gehen wir gleich zu dem zweiten rüber und das ist Lahu, das ist Unterhaltung. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Und das ist das Beschäftigtsein mit Sachen, die belanglos sind. Okay? Wie gesagt, Lahu ist nicht dasselbe wie Roffler. Roffler ist der Zustand, in dem du bist. Das ist wie so ein permanenter Zustand, wie so wirklich eine Betäubung. Du bist betäubt und sitzt da. Lahu ist wie das Junkfood, das du isst, wie die Droge, die du nimmst. Okay? Es ist wie eine Diät. Wenn du sagst, ich ernähre mich schlecht, dann hast du eine schlechte Diät. Es ist wie zu sagen, ich bin in Roffler. Warum bist du in einer schlechten Diät? Weil du die ganze Zeit Junkfood zu dir nimmst. Warum bist du in einer Roffler? Weil du die ganze Zeit Lahu zu dir nimmst. Sinnlose Sachen. Dinge, die keinen Sinn haben. Ja, die Trends, die Memes, was hat der gemacht, was hat jenes gemacht, was hat dieser Streamer gemacht, was hat diese Schauspielerin gemacht, was haben dieses Königshaus gemacht. Leute, interessiert sich extrem für die Königshäuser in England oder Schweden oder keine Ahnung wo. Und nach jedem Meme gibt es ein neues Meme. Gestern war es die Frage, ob 100 Männer gegen einen Gorilla gewinnen können. Morgen ist es 6-7. Ja, meine Schüler sagen 6-7, als ob es ein Dick ist. Ich sitze da, Leute sitzen da, sagen Subhanallah, 6-7, 6-7, 6-7. Ja, wirklich. Wie oft ich in der Klasse sitze und ich mache den hier. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, irgendwer da hinten, 6-7. Ich schwöre es euch, wallahi. Und diese Trends hören nicht auf. Diese lustigen Sachen, die hören nicht auf. Und man denkt sich, ja, es ist eh Spaß. Und wie gesagt, wie Ibn al-Jawzi gesagt hat, es ist nicht, dass diese Sachen haram sind. Es ist, dass du ein Übermaß von diesen Sachen in deinem Leben hast, so lange, bis es keine Unterhaltung mehr ist, sondern eine Sucht. So lange, bis du diese Memes und Sachen, die dich kaputt lachst, dann sagst du, ah, heute ist genug mit Lachen und alles ist langweilig. Du schaffst es nicht draußen normal spazieren zu gehen. Jemand sagt dir, geh spazieren, Achim, einfach nur eine halbe Stunde, geh in den See. Der See macht, bringt mich nicht zum Lachen. Ich will lieber sehen, wie 100 Männer gegen einen Gorilla kämpfen. Oder gewinnen könnten. Ist mir auch viel spannender. Und das dritte ist Angst. Angst vor vielen Sachen. Diese Plattformen nutzen das unfassbar schamlos aus. Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor Sinnlosigkeit. Die Algorithmen sind auf deine Sorgen ausgerichtet. Du machst dir Sorgen. Hey, du machst mir Sorgen. Und das Ding ist, Es hat seine, wie gesagt, seine positiven und seine schlechten Seiten, okay? Aber bleiben wir mal damit. Du machst dir Sorgen irgendwie um, ich möchte gesünder mich erlernen. Du likest ein Video, 10 Ernährungswissenschaftler, dies, das antworten dir. Und manchmal hilft es, ich sag's euch ehrlich, ich habe Knieprobleme, 10 Leute, die dir erklären, wie du deine Knieprobleme los wird. Ist gut, okay. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute die App so verwenden. Die Leute gehen rein und jemand sagt, ah, das ist in diesem Land passiert, sie kommen für dich und sie kommen für deine Kinder. Wie viele politische Parteien nutzen schamlos die Plattformen aus, damit ihre Propaganda und ihre Weltanschauung vermitteln. Wie viele Leute verbreiten ihre extremistischen Ideen online. Egal aus welcher Ideologie und aus welcher Ecke sie kommen. Und da sitzt dann da und keiner sitzt da, sagt dann, und ist auch nicht gesund irgendwie, jetzt wo ich mir drüber nachdenke, ist nicht gesund, von einer Sorge zur nächsten zu springen. Du hast zuerst ein Video über deine Knie, die kaputt sind, danach über deine Kinder, die dich hassen, dann deinen Vater, mit dem du nicht umgehen kannst und danach das Rezept, das du machen willst. Yani, versteht ihr, wie die Sachen sich da die ganze Zeit auswechseln? Selbst wenn du eine Sorge los wirst, sagen wir, deine Knieprobleme sind los, er sagt, ah, sagt dann der Feed, okay, aber wir haben sehr viele heute gescrollt, lass es heute. Er sagt, nein, Achi, kein Problem, ich habe jetzt so viele Daten über dich gesammelt, ich habe geschaut, ja, was ist mittlerweile, was sie dir geben? Hier ist ein Meme, über das du lachen kannst, ja? Oder hier, wusstest du, dass wenn du Reis für einen Tag draußen lässt, dass du sterben kannst? Solche Sachen, ich meine, ist hilfreich. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ja das Gift. Es mischt Sachen, die eigentlich interessant sind, mit Sachen, die gar keinen Sinn haben. Und der Trick hinter diesen Apps ist, dass Leute zum Beispiel sagen könnten, ja, aber Omar, die Firmen produzieren ja den Content nicht. Sie sitzen ja nicht da und zwingen die Leute, diese Bilder zu posten oder diese Videos zu machen oder sonstiges. Abgesehen davon, dass ich selber hier Videos mache und veröffentliche, ja. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Aber, dann sage ich, nicht stimmt. Dann sage ich, Blödsinn. Weil es gibt 3 Beweise, warum das ein absoluter Schwachsinn ist. Nummer 1, das Spielautomatenprinzip. Es ist bewiesen, dass sie die App so programmiert haben, dass sie wie die Spielautomaten in Las Vegas funktionieren. Das heißt, ein Spielautomat schüttet Gewinne nicht nach einem Zeitplan aus, sondern völlig random. Du weißt nicht, was das nächste Video ist, das du schaust. Du sitzt nicht auf TikTok. Mach euch mal darüber Gedanken. Wenn ihr wissen würdet, dass das nächste Video, die nächsten 2, 3 Videos über Rezepte wären und ihr wüsstet das im Vorhinein, vielleicht am Anfang würdet ihr euch denken, ah ja, okay, passt. Das will ich mir anschauen. Aber beim nächsten Mal, was würdet ihr machen? Ich habe keinen Bock auf Rezepte. Ich gehe einfach. Deswegen wirst du nie eine Vorschau sehen, was als nächstes kommt. Es ist immer so eine Slotmaschine. Tring, und dann schaust du, was kommt als nächstes. Was kommt als nächstes? Du weißt nicht, was kommt, aber du kannst garantieren, wegen dem Algorithmus, es ist etwas, was dich interessiert. Weil wir haben dich studiert, Bruder. Und Nummer 2, das Pull- und Refresh-Scroll. Dieses Ding, wenn du runterziehst und man sieht, das muss eigentlich gar nicht sein. Wir denken, die App braucht Zeit zum Laden. Das stimmt nicht. Die Sachen sind bereits vorgeladen. Also wenn sie wollen, könnten sie es so machen, dass das, was als nächstes kommt, direkt kommt. Die Likes und sonstiges. Sie können das so programmieren. Sie machen das aber absichtlich. Das muss nicht sein. Aber du wartest, was ist das heute? Ist es ein Like? Ist es eine DM? Oh, oder ist es ein neuer Reel? Oder ist es eine neue Story? Oder ist es dies oder jenes? Es hat diese Erwartungen. Leute, wirklich, ihr sitzt da vor diesen Dingen wie im Casino. Das ist bewusst so. Und Nummer 3, glaubt ihr wirklich, sie würden tausende Menschen Vollzeit anstellen, damit sie euch studieren und du bist dann der Fuchs, der sie dann austrickst? So, ich bin der Kluge, so. Leute denken zum Beispiel, damit ihr auch wirklich, wie krass das ist, sie tracken, wenn ihr eingibt in einer Google-Suche, kann ich zum Beispiel dies, das, und dann denkt ihr euch, boah, nein, ich will das nicht googeln. Und du löscht das. Wir denken uns, nein, das wird nicht gespeichert. Doch wird es. Es landet nicht in deinem Verlauf, aber in deinem Tracking, in Google, das, was du geschrieben hast und was du gelöscht hast, wo du sagst, die Welt weiß nichts mehr davon, Google weiß ganz genau. Denkt ihr wirklich, Leute denken, die können diese Leute austricksen? Die Kids sagen heute, guckt, Bruder, du bist guckt. Und nach all dem ist eine Wahrheit unumstößlich. Jedes Mal, wenn einem zu viel wird, diese Sachen, und die Fitra, die spürt das. Die spürt das, wenn es zu viel ist. Und sie spürt, wenn es zu viel ist. Jedes Mal werden dann Leute anfangen, oder dann, wenn die Leute eine Pause machen von Social Media, was ist immer, immer, immer der Erfahrungsbericht, wenn sie noch nur für einen Tag, nur einen Tag, 24 Stunden mal nicht reinschauen. Wallah, es geht mir besser. Richtig oder nicht?
Wir haben sogar einen eigenen Begriff erfunden. Doomscrolling. Doomscrolling. Ja, eine Doom. Doom, Leute, kein Englisch können. Doom heißt Untergang. Du sitzt da buchstäblich, du scrollst in deinen Untergang und du lässt es einfach zu. Ich bin gerade am Doomscrollen. Ja, nee, das ist die Definition von Raffler. Ich bin am Raffler-Scrolling. Komplett. Und was macht dann? Und Leute, es macht doch Sinn. Ihr müsst euch da fragen, die Nefs, wie viele von uns, die Nefs ist voller spontaner Gedanken, Gefühle und Sachen, die immer nach links und rechts gehen. Es ist nicht dein normaler Verstand, mit dem du denkst. Es ist immer so deine Begierden, deine Instinkte. Dieses Ding ist nie vernünftig. Wie oft hatten wir Angst oder verrückte Gedanken, die uns in den Wahnsinn getrieben haben? Wie oft macht man Overthinking oder Sonstiges, dass man wirklich da sitzt und Angstzustände kriegt für Gefühle und Gedanken, wo man sich im Nachhinein denkt, eigentlich komplett hat sich null gelohnt, dass ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe. Aber du wolltest es, warum? Weil deine Nefs sagt, ich brauche diese Kontrolle, ich muss das wissen, ich muss dies, ich muss jenes. Leute sagen ja, validate your feelings. Bruder, nein. Pfeif auf deine Feelings manchmal. Pfeif wirklich manchmal auf deine Gefühle. Nicht jeder einzelne Instinkt in deinen Gefühlen, der herkommt, lohnt sich zu haben. Weil nicht jeder Instinkt ist auch wirklich hilfreich. Nicht jeder Instinkt ist, lohnt sich zu haben. Und was macht dann, das alles jetzt mal allgemein mit Menschen, aber was macht das spezifisch mit Muslimen? Was macht diese Raffler mit Muslimen? Nummer eins. Absolut die Nummer eins. Es zerstört und zerreißt dein Khushu' und dein Tadabbur. Dieser Muskel, mit dem du nachdenkst, wo Allah sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, denken Sie nicht über den Koran nach. Jetzt mal ehrlich, wie viele von uns können sich wirklich mal hinsetzen und mal wirklich für eine Stunde sich eine lange Sura hergeben, wirklich eine lange Sura, und dann wirklich so die Übersetzung anschauen, mal so drüber nachdenken, mal schreiben seine Gedanken. Für einige ist das Folter. Oder nicht? Und Leute wundern sich auch, ich fühle nichts im Gebet etc., weil dein Kopf wirklich buchstäblich zerrissen wird. Wenn dein Kopf die ganze Zeit mit deiner Nafs, diese ganzen Sachen in deinem Kopf da sind, dass du das Ganze konsumierst, wie um alles in der Welt soll dein Herz Ruhe finden? Das ist, wie jemand sagt, ich bin gerade in einem Flugzeug und es stürzt ab und dann packt es sich in letzter Sekunde und dann sagt man, ja, warum schaffst du es nicht, schlafen zu gehen? Macht doch keinen Sinn. Und das machst du jeden Mal, 100 Mal am Tag, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wie gesagt, über Sorgen, von denen sie wissen, dass du sie hast. Nummer zwei ist die Gefährdung von Ikhlas. Und das ist gestört. Ikhlas bedeutet, dass du Sachen nur für Allah machst. Diese Selbstinszenierung online. Weil die Mechanismen von diesen Plattformen verlangen von dir, dass du dieses Verständnis von Branding, von einer Marke sein, von sich selbst inszenieren. Wie ist mein Hook? Wie stelle ich mich da? Welche Farben habe ich? Welches Logo habe ich? Wie gesagt, sie behandeln dich wie ein Produkt und wenn du dann ein Business aufbauen möchtest oder irgendwie etwas anbieten möchtest, musst du dich selbst wie ein Produkt behandeln. Wie etwas, das du verkaufst. Wie ist mein Aussehen? Wie mache ich dies? Wie machen jenes? Und leider viele Leute, auch sogar Leute in der Dawa, sind gezwungen, diese Wege zu gehen. Warum? Weil man Leute sonst nicht erreichen kann. Warum? Weil der Algorithmus das nicht belohnt. Und wenn du die Leute komplett lässt, gehen die komplett verloren. Deswegen ist es halt, das ist auch dieser Teufelspakt, richtig? Ich bin da, mache irgendwelche Videos da online und ich kritisiere das bis zum Tode und trotzdem mache ich das, damit die Leute das sehen können. Und plötzlich ist dann viel was, der Ikhlas ist, du nimmst ein Video auf, du postest Sachen online und die Frage ist dann nicht, mache ich das für Allah, sondern gefällt es den Leuten? Ja, schaut, wie weit diese Apps dich gebracht haben. Dass der Ilah, dein Gott, für den du es eigentlich machen solltest, wurde durch irgendwelche gesichtslosen Menschen ersetzt. Auch wie lächerlich das klingt. Wird es den Leuten gefallen? Sind sie dein Ilah? Sind sie dein Gott? Dass du dir so darüber Gedanken machst, was du trägst, was du tust, was du sagst? Und Nummer drei, und das ist eine der Sachen, die jeder von uns nachvollziehen kann, der Verlust von Stille und dem Raum für Dua. Diese Räume, die diese Apps dir wegnehmen,
wo du kurz nichts zu tun hast, wo du irgendwo am Bus bist und du wartest, etc. Diese Leerzeiten, ja, diese Leerzeiten, wie man sie nennen kann. Du sitzt da, du fragst KI irgendwas und da sitzt da und macht Thinking und chalas, ja, Thinking. Ich hab 5 gute Sekunden, da gehen sich 3, 4 gute Videos aus. Oder du sitzt am Bus und let's go. Im Wartezimmer, Handy. Diese Leerzeiten sind eigentlich dafür gedacht, dass du Allah gedenkst. Dass du mal kurz innehältst in deinem Leben. Dass du nicht die ganze Zeit wirklich wie so ein Tier die ganze Zeit versorgt wirst mit Fleisch. Aber der ist hungrig, gib ihm. Und es sind genau, und ich kann euch das wirklich aus persönlicher Erfahrung sagen, das sind genau die Momente, die dir dann wirklich aktiv deine Konzentration im Gebet und all diese anderen Sachen, diesen Khushu und Tadabbur, aktiv reparieren. Buchstäblich reparieren. Und ganz ehrlich, wie um alles in der Welt kannst du erwarten, dass wenn du alleine mit Allah bist und im Gebet stehst und du sagst, ich fühle nichts, wenn du in dieser Stille deine eigene Gesellschaft nicht ertragen kannst. Ja, du kannst nicht mal mit deinen Gedanken alleine da sitzen. Du kannst mit dir selber nicht da sitzen. In diesen paar Sekunden. Wie kannst du dann vor Allah stehen und dann erwarten, dass du dann eine Beziehung mit ihm aufkommst? Du hältst dich selber nicht aus, Mann. So, jetzt habe ich viel Doom Speaking gemacht. Was kann man jetzt dagegen machen? Und Ibn al-Jawzi hat sich wirklich selbst übertroffen in der Hinsicht. Er hat gesagt, die allerbeste Art, um aus diesem Gesang, aus dieser ganzen Raffle aufzuwachen, ist den Tod gedenken. Und ich würde sogar behaupten, denke nicht unbedingt an deinen eigenen Tod. Denke an den Tod deiner Familie. Denke an den Tod deiner Mutter. Denke an den Tod deines Vaters. Denke an den Tod deiner Ehefrau. Denke an den Tod deines Ehemanns. Denke an den Tod deiner Kinder. Merkt ihr alleine, wenn ich diese Sachen sage? Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr dann an ihrem Begräbnis steht und all die schönen Sachen, die ihr euch erinnern könnt, das sind Sachen, die kommen auch nicht wieder zurück, wisst ihr? Wisst ihr, was das Schlimmste, was mir jemand gesagt hat, über darum, was Verlust eigentlich mit einem macht, das Schlimmste am Verlust, ist nicht nur, dass die Person nicht da ist. Sondern viele Leute, zum Beispiel, wenn jemand Geliebtes stirbt, vielleicht weinen sie auch gar nicht in der Sekunde. Aber wisst ihr wann? Wenn sie zum Beispiel zu Hause sitzen und sie machen sich ein Abendessen und sie denken sich, das, was ich koche, das hätten sie geliebt. Sie vermissen den Teil von sich selber, den sie verloren haben. Sie vermissen die Gespräche. Sie vermissen das, sie sagen, ich habe einen Teil von mir selber verloren. Und dieser Teil wird nie wieder zurückkommen, das stimmt auch. Ein Teil von dir ist wirklich für immer verloren. Weil die einzige Person, die ihn hätte rausholen können, war sie. Sie trauen diesen Sachen nach. Und jetzt denkst du an dieses Scrollen nach und denkst dir, was? Dafür habe ich Allah ignoriert? Sie sind schon zurück zu Allah. Dafür habe ich Allah ignoriert? Für das? Für 6-7? Für diese Trends? Für die Meinung anderer, die mich nie interessiert hat? Für die Sinner, die die ganze Zeit vor meinen Augen sind, die wollen einfach nur mein Geld. Es liegt nichts an ihnen, an dir. Sie wollen nur das Geld in deiner Tasche, sie wollen nur deine Daten, die wollen nichts für dich. Dafür hast du diese wertvolle Zeit aufgegeben. Und würdest du dir nicht wünschen, dass wenn diese Person in deinem Leben aufrichtig war, dass du deine Chancen wirklich erhöhst und diesen Schwachsinn aus deinen Händen lässt, dass du dir denkst, inshallah schaffe ich es in Jannah, dass ich wieder mit ihnen da bin. Ibn al-Qayyim. Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim ist auch stabil. Und Nummer 2, eigene Schutzzonen haben. Ja? Diese Stille aushalten. Nachdem du dieses Handy, dieses Scrollen losgeworden bist, siehe zu, dass bestimmte, ich sag, bei Süchten ist es immer so. Und das ist auch eine Sache, die muss man auch so zugeben. Sitze nicht da und dann sag Sachen wie, ich habe nur ein Problem mit Social Media. Wenn du da sitzt und wirklich diese Leerzeiten sind immer mit diesem Handy verbunden,
Du sitzt da, du hältst einfach Koran hören nicht aus, du hältst dich selber nicht aus. Sagst, wie es ist, ich bin süchtig. Der erste Schritt zur Besserung ist die Einsicht. Sag's einfach, wie es ist. Ich habe eine Sucht, die haben sich gut gekriegt. Kein Problem, du musst dich nicht schämen. 1000 Kolben sitzen hinter dem Bildschirm und sorgen dafür, dass du genau das machst. Die haben PhDs, die haben in Stanford und was auch immer, was in der Uni studiert. Aber akzeptier, dass du mal in dieser Sucht bist. Und dann, wenn du in diesen Stillzeiten kommst, es passiert dann immer so ein Trigger. Heißt es, in der Suchtprävention ist es, die Sekunde, wo etwas kommt, dann kommt dann so ein Gefühl von, ihr kennt das. Und ich kenne das selber, weil was verrückt an dem ist, wenn du damit anfängst, wisst du, was du machst? Wenn du diese Apps alle löscht, du fängst an, so urseltsame Sachen zu machen, wie zum Beispiel deine E-Mail checken. Du schaust dazu erstmal deine E-Mail. Du schaust auf all die Spams an, die jemals reingekommen sind. Und du sagst, ich will unbedingt diesen Dopaminschub, keine Ahnung. Ja? Das Wichtige ist, sieh dazu, dass du dann diese Lehrzeiten damit etwas anderem ersetzt. Dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Dua, Koran lesen zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch etwas sehr Simples, ein Audiobook, ein Hörbuch. Fang mit einem Hörbuch an, okay? Allgemein hätte ich gesagt, dass Leute anfangen, Bücher zu lesen, okay? Für viele Leute ist das so ein Buch. Aber kein Problem, wenn es zu schwer ist, fang mit einem Hörbuch an, okay? Weil, Leute, so tief sind wir vom Level gesunken. Wir sprechen ja davon, dass Leute mehr als 10 Minuten etwas anschauen. Ein Hörbuch, das für eine Stunde läuft, ist für mich ein Gewinn, ja, wirklich. Wenn man das in der Lage ist, das komplett durchzuschauen, ja? Und auch nur um die Nefs auch wirklich zu nerven, wenn du beim Essen endlich ein Video zum Essen gefunden hast, ja? Dann schau es komplett durch. Sag nicht, ein, zwei Minuten, ach, taugt mir nicht, ich muss ein anderes Video schauen. Nein, du hast eins ausgesucht, ja, Allah sitzt da und gib's dir. Ja, aber ich mag das nicht, das Video. Na, egal. Versteht ihr, wie weit es gekommen ist? Handys beim Essen, Handys sind auf der Toilette. Ja, nee, ist doch Furullah Lazim. Und Orte, wo das Handy nicht da rein darf. Okay, das ist noch etwas, mit dem ich ein bisschen Schwierigkeiten habe. Schlafzimmer, das Handy hat dort nichts zu suchen. Okay? Sei asozial und gib das Handy im Wohnzimmer, weil damit, wenn der Wecker läuft, du dann von da ganz vorne, von der Wohnung bis ganz am Ende da laufen musst. Sehr gut für Fajr, ja? Und ganz ehrlich, wenn du den ganzen Weg zurückgehst, ja, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Okay. Zumindest Zeiten wie morgens und abends in der ersten Stunde einfach Bildschirme, soweit es geht, lassen. Aber zumindest die Apps selber. Wenn man nicht die Bildschirme hinkriegt, weil, weißt du, man wacht auf, den Wecker irgendwie auslassen, kein Problem. Passt. Zumindest diese Apps sind verboten für die letzte Stunde des Abends und für die erste Stunde des Morgens. Okay? Passt. Also ihr könnt euch analoge Wecker holen. Diese Wecker, wo die eingehen, dein Herz bleibt stehen. So. Kennt ihr das? Die kosten, sie findest du überall, keine Ahnung, so im Flohmarkt hier in Wien. Leute sagen mir dann so, ja, ich kenne keine Flohmärkte in Wien. So, kein Problem. Schick mir eine Nachricht, ich schicke dir eine Uhr. Kostet 3 Euro dort. Ja. Was für 3 Euro? 15 Cent, weiß ich. Und das Interessante ist, es gibt eine Methode, die Ibn al-Jawzi gesagt hat, die in der heutigen Suchtprävention verwendet wird, damit Leute damit aufhören. Was sagt er? Wenn du jetzt da bist und du kriegst dieses Gefühl und du hast wirklich Khalas, du möchtest wirklich das befriedigen, er sagt, wenn du dich dazu entschließt, er sagt das aber über Sünden, er sagt das jetzt nicht über Raffla, er sagt das über Sünden, aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn du dich dazu entschließt, irgendetwas zu tun, dann bitte ich dich darum, dir zuerst vorzustellen, als hättest du es bereits getan, und anschließend über die möglichen Konsequenzen deiner Handlungen und die Früchte nachzudenken, die du danach ernten wirst. Erst dann wirst du begreifen, dass das geringste Übel, das eintreten könnte, Reue und Bedauern ist. Kennen wir. Wie viele haben es nicht geschafft, dieses Bedürfnis zu lassen? Gehen rein, kommen aus der App raus. Wie? Zufrieden? Na. Wobei nicht einmal garantiert ist, dass die Sünde nur dabei bleibt und dich nicht viel mehr, und das ist das Schlimmste quasi, dem Zorn Allahs aussetzt und dazu führt, dass er sich von dir abwendet. Und wehe einer Angelegenheit, die einen von Allah entfernt. Selbst wenn du diese Sache das Paradies selbst wäre. Das ist interessant eigentlich. Habt ihr das gehört? Soll ich nochmal sagen? Wehe einer Angelegenheit, die einen von Allah entfernt, selbst wenn diese Sache das Paradies selbst wäre. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass dieses Gebet und dieses Fasten dich irreführen kann.
dieses Rumdenken an Gender und so weiter und man ist viel mehr mit Wunschdenken beschäftigt, als tatsächlich mit den Dingen zu tun, die dich zu Gender führen. Ja? Und in der Suchtherapie nennt man das den Film bis zum Ende abspielen, playing the tape through. Dass du da sitzt und dir wirklich, du möchtest das wirklich aufmachen und was du machst, du stellst dir wirklich vor. Du stell dir das bildlich vor. Ich habe dir jetzt App aufgemacht, irgendein, zwei, drei Videos, weil wir haben diese Apps 1000 Mal aufgemacht. Wir wissen eigentlich, was uns erwartet. Stell dir vor, wie du wirklich da so gescrollt hast und dann bist du fertig und du gehst wieder raus. Und jetzt überleg dir, das Gefühl, das ich danach habe, lohnt sich das? Und ich kann euch sagen, in 70, 80% der Fälle wirst du denken, nee, lohnt sich nicht. Manchmal sogar, war das bei mir, habe ich es nicht geschafft, habe ich die App einmal aufgemacht und nur das Interface gesehen einmal. Ich habe gesagt, na, fix dich, habe es wieder zugemacht. Weil du schon so einen Ekel empfunden hast und der Ekel kommt aber nur, wie wenn du die Leerzeiten, von denen ich dir erzählt habe, mit Dhikr füllst. Weil dieses gesamte Ökosystem baut miteinander auf. Wenn du schaffst, diese Leerzeiten zu füllen, wird dich dieser Drang, nicht da reinzugehen, wird viel einfacher. Das dritte ist eben das, was wir schon gesagt haben, das aktive, volle Aufmerksamkeit üben. Dieser echte Dadabur. Setz dich hin, wenn du einen Vortrag hörst, hör ihn von A bis Z. Okay? Wenn du dir eine Stunde nimmst für Koran, die sitzt die ganze Stunde, auch wenn du was anderes machen möchtest. Und nimm auch nicht diese Ausreden von Scheitern, ja, ich brauche kurz Wasser, ich brauche so ein Ding Wasser und dann kommt dann die und dann wäre auf dem Weg dorthin, passiert irgendetwas anderes und aus einer Stunde sind aus irgendeinem Grund 30 Minuten geworden. Setz dich hin, mach den Timer und zieh's durch einmal. Einmal in deinem Leben machen wir diesen Fokus. Wir verlieren das aktiv wirklich. Und Allah sagt selber, wenn du ihn kennenlernen möchtest, wenn du seine Ayat kennen willst, damit du ihm näher kommst, brauchst du diesen Skill, Tadabbur. Wenn du ihn nicht hast, dann wundere dich nicht, warum du Zweifel in der Religion kriegst. Deswegen aktives Lernen, diese Aufmerksamkeit, diesen Fokus üben. Und lerne auch alleine zu Fajr. Die schönsten Zeiten, das zu lernen, ist zu Fajr. Zu Fajr, keiner von uns wacht auf und nimmt das Handy mit zum Gebet. Du sitzt gerade, du bist fertig mit Fajr, nimm dir 10 Minuten Zeit. Einfach nichts, einfach so. Und reden. Lerne mit Allah zu reden. Viele haben von uns verlernt, mit Allah zu reden, weil der Fokus nicht da ist, weil unser Kopf so zerstört ist, man denkt sich, da sitzen und irgendwie mit mir selbst zu sitzen, ich will gleich wieder schlafen gehen. Setz dich hin und ziehst durch. Und das ist auch Medizin. Du wurdest vergiftet. Und Medizin schmeckt bitter. Also ziehst durch. Und dieser gesamte Prozess, auch von dem ich rede, der ist auch nicht angenehm. Also erwartet nicht, dass ich jetzt diese Sachen aufzähle und du sagst, du gehst nach Hause, boah, jetzt habe ich voll diesen tollen Vortrag gehört und jetzt habe ich voll die Motivation. Nein, du wirst nach Hause gehen, es wird sich eklig anfühlen. Es wird eklig sein, ganz einfach. Du wirst dich da sitzen und sagen, ah, boah, die Sachen, die Omar gesagt hat, über die... da rein, da raus, in der Sekunde, wo es passiert, wo diese Sucht zuschlägt, du wirst mich komplett vergessen haben und diesen Vortrag. Also stell dich auch schon im Vorhinein drauf ein. Und Nummer 4, und das die letzten zwei, und dann haben wir das. Ich schlage euch sehr gut bei euch. Achte auf dein Umfeld. Allah sagt im Koran, in Surat al-Kahf, halte dich geduldig an die Menschen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen und allein nach seiner Nähe und Zufriedenheit streben. Wende dich nicht von ihnen ab, nur weil du dich vom Glanz und Schein der weltlichen Dinge blenden lässt und folge auf keinen Fall jemanden, dessen Herz wir rafil gegenüber unseren Gedenken gemacht haben, einem Menschen, der nur seinen eigenen Launen hinterherläuft und dessen ganzes Leben maßlos und verloren ist. Als ob Allah den gesamten Vortrag hier zusammengefasst hätte. Nimm dir Vorbilder in Menschen, die offensichtlich kein Problem damit haben. Und jeder von uns kennt das. Jeder kennt irgendeine Leseratte, irgendeinen Bücherwurm, jemand, der sich wirklich mit Büchern, einfach Bücher liebt. Aus irgendeinem Grund war er oder sie nie auf Instagram. So ein Einhorn. Du redest mit dem, bist du auf Instagram? Nein, ich hatte nie, etc. So, boah, klar. Halte dich an solche Leute. Halte dich wirklich an solche Leute fest. Und schau, dass du dich sehr viel mit ihnen assoziierst und schau, dass du Tipps von denen kriegst. Hey, ich bin nicht so ein Büchermensch, kannst du mir vielleicht helfen? Und sie werden auch zu Sachen kommen mit dir, die ursimpel sind. Sie kommen so mit kleinen Booklets, die 20 Seiten sind. Also weißt du, wenn du die Stufe Hörbuch geschafft hast, dann fang an mit Büchern, die 10 Seiten haben. Dann 20, dann 30, dann 4 und was der und so weiter, okay? Und das größte Vorbild, auch was das mit dem Umfeld an sich hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil er ist auch jemand, der seine Aufmerksamkeit, wenn jemand jemanden Aufmerksamkeit geschenkt hat, er hat nicht halb gegeben. Er ist nicht so gesessen und hat mit dir so geredet. Er hat auch nicht den hier gemacht. Ja, schaut zu, er hat nicht den hier gemacht. Mhm. Ja? Mhm.
Ja. Das hat er nicht gemacht. Er hat doch nicht den hier gemacht. Ihr isst, ihr seid mit irgendjemandem und dann. So, als ob dieses Ding so umgedreht, es wird dich nicht immer noch ablenken und du jeder Viertelstunde kommst her und machst dann wieder den. Du nimmst es und hier in die Tasche. Du sagst dem Gegenüber, ich bin da. Nicht so, schaust du so ganz schnell schon. So hat er nicht gesehen. Leute, wirklich. Ich bestell kurz. Okay, passt. Direkt ist weg, das Handy ist schon da. So, weil ich habe, sie haben vorgedacht, genau für diesen Fall. Dass wenn eine Leerzeit kommt, ich habe schon was zu tun. Das ist doch Astaghfirullahalazim. Und das Letzte, das ist ein Tipp von Ibn al-Jawzi. Motiviere dich täglich mit Geschichten von aufrichtigen Muslimen. Leute, zu denen du aufsiehst. Leute, von denen du sagst, ich möchte gerne genauso sein. Wo du sagst, ich beneide sie. Weil du weißt irgendwo in deinem Herzen, die haben diese Probleme nicht. Diese Roffler, diese viele Sachen. Und wenn sie in einer reinfallen, sie wissen ganz genau, was zu tun ist. Wenn einer Roffler, wirst du immer reinfallen. Ibn al-Jawzi hat sogar gesagt, eine Roffler ist manchmal sogar eine Rahma von Allah. Wieso? Weil die Aufrichtigen, die die ganze Zeit stabil mit ihren Ritualen sind, was passiert? Sie kriegen Ujub. Aber wenn sie in einen Roffler reinfallen und sich dasselbe an sich merken, kehren sie zu Allah zurück, sagen sie, ja Allah, wir haben uns selber Unrecht angetan. Wenn du aber solche Leute als Vorbild hast, die Sahaba, Menschen, die aufrichtig sind, auch heute Leute, die du wirklich magst, auch in deinem Umfeld, Leute, die du wirklich beneidest, wo du wirklich sagst, ich will genauso sein. Irgendwann wirst du merken, wenn du auf dieses Handy greifst, du weißt, ein Teil von dir opfert, dass du so sein kannst wie sie. Ein Teil von dir wird sich schämen. Ein Teil von dir sagt, es gibt, und wenn du niemanden hast als Vorbild, denk einfach an die Person, die du sein könntest vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Person, die zu dem Propheten a.s. geht und sagt, ja, Rasulullah, ich habe für dich und für deine Umma, für diesen Dien so viel gemacht, kann ich bitte aus deinen ehrenvollen Händen trinken? Ja, Allah, kann ich unter deinen Schatten treten, an einem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird? Nimm dich selbst als Vorbild für das, was du sein kannst und sag dir, für dieses Bild von mir, ein Teil von dir wird dir sagen, nein, dafür, das lohnt sich nicht. Dafür opfere ich das nicht. Und die gesamte Umma braucht Leute, Muslime, die genau diese Einstellung haben. Das ist inshallah mein Abschluss. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Aber es war mir wichtig, dass wir wirklich dieses Thema von A bis Z durchgehen und dass ich das auch online poste, weil es ist wirklich eine große Krankheit. Ich würde wirklich behaupten, eine Sache, die über Iman und Kufr entscheidet, über Loyalität und Betrug unter Muslimen und nicht nur unter Muslimen, unter Menschen allgemein. Und das ist wirklich eine Krankheit und eine Sucht, die Nicht-Muslime und egal welche Religion, egal wer da draußen, wird mit all den Punkten, die ich heute angesprochen habe, 1000% zustimmen. Und wir als Muslime, hört euch diese ganzen Prinzipien und Konzepte an im Islam, die ich euch aufgezählt habe. Wir haben so viel zu bieten der Welt. So unfassbar viel, dass wir aus dieser Roffle, aus diesen Sachen rauskommen und für einen besseren Weg. Lasst uns das leben. Aber damit wir das leben und ihnen das auch zeigen, dass diese Menschheit nicht verloren ist, müssen wir mit uns selbst anfangen. Und ich fange auch mit mir selber an, sage ich euch ehrlich. Weil es ist wirklich eine schwierige Sache. Und so muss man das auch sich eingestehen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen vor Roffle schützen und möge uns dafür helfen, vor diesen Fittern, die diese Shayatin Menschen und Dschinn auf diese Welt losgelassen haben, mögen uns davor schützen. Amin Rabbil Alamin. Und das war's mal für die Sitzung hier. Aber, für die Leute online zumindest, aber wenn ihr selber im Zuge des Vortrags irgendwelche Insights, Tipps oder sonstiges euch eingefallen sind bei dem Thema oder selber Fragen habt, wir können das gerne untereinander diskutieren. Das ist hier kein Frontalding, das ich gerne machen will. Für die Leute online ist eh schon zu Ende. Aber lernt euch gegenseitig kennen, schaut, dass ihr euch gegenseitig austauscht. Vielleicht gibt es eine Leseratte unter euch und ihr habt das ein oder andere zu lernen. Vielleicht gibt es jemanden, der gar kein Social Media hat und ihr habt das ein oder andere zu lernen. Okay? Aber natürlich, wir können auch jetzt schon alle gemeinsam reflektieren. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.